Hallo liebe ZuhörerInnen aus dem Bildgründerzentrum aus Klagenfurt zum Wirklich gesprochen Podcast.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir starten heute wieder in eine neue Folge des Bildlich gesprochen Podcasts. Wir haben wieder zwei spannende Gäste zu uns eingeladen, und zwar sozusagen Alumni aus dem Bildgründerzentrum, denn die beiden haben erst vor kurzem ihr Unternehmen Pieces gegründet und ihr Produkt gelauncht.
Damit wir jetzt aber mal nicht zu viel verraten, lasse ich doch die beiden sympathischen Niederländer Elise van Haaksen und Bart Scholte van Mast von Pieces doch selber mal zu Wort kommen.
Hallo und herzlichen Dank für eure Einladung.
Ja, vielen Dank, es freut uns auch, hier zu sein.
Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und heute als unsere Interviewgäste zur Verfügung steht. Wir interessieren uns natürlich für eure Geschichte, liebe Elise und lieber Bart. Was habt ihr vor der Zeit von Pieces gemacht und wie hat es euch denn eigentlich nach Kärnten verschlagen? Bart?
Das ist eine relativ lange Geschichte, aber wir machen es mal ganz kurz. Also mein Name ist Bart Scholte van Mast. Das ist, tönt nicht nur niederländisch, das ist auch niederländisch. Ich war zusammen mit Elise immer seit Jahren jetzt schon international beruflich unterwegs und seit 2012 sind wir in Kärnten gelandet. Davor habe ich mehr als 30 Jahre in Forschung und Engineering in die Halbleiterindustrie gearbeitet. Ich kannte Kärnten auch schon, weil ich Infineon war eine von meinen Kunden über Jahre. Ich war die letzten 15 Jahren etwa in zwei internationale Unternehmen im Entwicklungsvorstand und das hat sich dann in 2014 geändert.
Spannend. Elise.
Mein Name ist Elise van Haaksen und ich war nach meinem Universitätsstudium der Verwaltungs- und Rechtswissenschaften in den Niederlanden international im Projekt- und HR-Management tätig und gleichzeitig habe ich mich in verschiedene ehrenamtliche, soziale Aktivitäten und Netzwerkinitiativen eingesetzt. Mit meinem Background und Affinität zur Technik ergänzen Bart und ich uns eigentlich prima und in 2040 haben wir uns beschlossen, unsere Kräfte in Pieces zu bündeln.
Sehr spannend, super. Und jetzt, wo wir euch ein bisschen kennengelernt haben, erzählt uns doch mal, was ihr gemeinsam bei Pieces macht.
Also wir entwickeln und haben jetzt da nach langer Entwicklung ein Produkt machen können. Wir nennen das selbstlernende Assistenzsysteme. Das sind Systeme, die ohne weitere Beaufsichtigung Ausnahmen erkennen können. Und dabei haben wir eigentlich eine der schwierigsten Subjekte für solche Assistenzsysteme ausgesucht, die es überhaupt gibt, und das sind Menschen. Wir haben also diese Systeme entwickelt und daraus ist jetzt ein Produkt geworden. Und wir nennen das, weil wir noch keine besseren Namen ausgedacht haben, den Bettmonitor. Und was dieses System tut, ist, das lernt einen schlafenden Person kennen und wir lernt das typische Verhalten kennen, also das Schlafverhalten, und bei Abweichungen können Alarme oder Warnungen generiert werden.
Okay, und das erste Produkt aus diesem Detect und Connect Projekt ist der Pieces Bed Monitor. Und die kann man eigentlich am besten so vorstellen. Man hat, der Bed Monitor besteht aus vier Sensoren und ein Verarbeitungsmodul. Die Sensoren werden ganz unauffällig unter die Bettbeine gestellt und die erkennen die feinste körperinduzierte Vibrationen. Daraus ist, wie Bas schon erzählt hat, da erlernt das System das typische Normalverhalten von einer Person. Ja, und wenn man dann weiß, was Normalverhalten von einer Person ist, kann man natürlich auch Abweichungen erkennen. Und das tut unser System. Bei diesen Abweichungen, wenn die sehr kritisch sind, wird unser System automatisch um Hilfe rufen.
Was wäre so eine kritische Abweichung zum Beispiel?
Ein kritischer, dass jemand zu lange aus dem Bett ist, So, das heißt, es lernt, dass jemand normalerweise nach 10 Minuten auf dem WC geht und jetzt ist jemand nach einer viel längeren Zeit noch nicht zurück. Oder extreme Bewegungen. Das sind sehr viele Möglichkeiten.
Also die einfachste Abweichung, die man eigentlich feststellen kann, weil wir im Grunde ein Teil von unseren Messungen sind fast kardiobalistische Messungen. Also eine der einfachsten Abweichungen, die wir auch sehr gut feststellen können, ist, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Was wir aber auch feststellen können, ist, wenn das Herz nicht mehr normal schlägt zum Beispiel oder wenn die Atmung sich ändert außer einem normalen Bereich. Was wir auch feststellen können, sind, wenn Menschen zum Beispiel sehr unruhig werden. Also wir haben verschiedene Daten, auch Datenauswertungen gesehen, wenn zum Beispiel Menschen unter sehr viel Stress stehen, dass dann das Unruheverhalten während Schlaf ganz anders wird. Also wir können alle solche Dinge können wir eigentlich sehr gut sehen. Mhm. Was Elise vorher erwähnt hat, diese An- und Abwesenheit von Menschen, das geht dann vor allen Dingen auch um ältere Menschen, das ist ja unser Zielmarkt im Moment. Das ist noch eine der schwierigsten, weil Menschen das sehr bewusst darüber sind und dieses auch sehr an sehr viele Änderungen. Also man geht ins Wochenende später schlafen, ein guter Film im Fernsehen führt dazu, dass Menschen später ins Bett gehen.
Wichtig hierbei ist, dass das System selbstständig das individuelle Normalverhalten lernt von der Person. Und weil jede Person einzigartig ist und dauernd sein Verhalten ändert, ist es so wichtig, dass das System selbstständig das Normalverhalten lernt. Man muss eigentlich auch im Auge behalten, dass Menschen ihre Privatsphäre enorm schätzen. Darum ist unser System nicht invasiv und funktioniert im Gegensatz zu anderen Systemen ohne Kameras, Wearables oder Mikrofone. So die gesamte Auswertung von des Verhaltens geschieht lokal unter dem Bett. Keine Daten gehen nach draußen, sie sind sicher. Es geht nicht über dem Internet, wir brauchen kein Internet und nur die Warnungen und Alarme werden kommuniziert.
Also weil diese Systeme so lokal sind, können wir die auch sehr einfach überall einsetzen. Also das ist ganz anders als zum Beispiel cloud-basierte Systeme, wo die Infrastruktur sehr wichtig ist. Wir haben gelernt, dass vor allen Dingen in sehr viele Pflegeinstitute die Infrastruktur doch ein Problem ist und aber unsere lokale Auswertungseinheiten, die ja für jede Person einzeln bereitgestellt werden, können eigentlich alles, was sie brauchen. Und damit können wir das auch in jede Umgebung umsetzen und einsetzen. Und das betrifft sowohl in Pflegeheime, in betreute Wohnheime, aber auch in privaten Umfeld, wo Menschen eigentlich noch ganz happy zu Hause wohnen. Das bringt ein bisschen Unterschied mit sich. Also in Pflegeinstituten, so nennen wir die, also Pflegeinstituten, ist es wichtig, die Pflegekräfte andauernd informiert zu halten, wenn sie wollen, und auch die Pflegekräfte zu alarmieren, wenn etwas nicht normal ist. Diese Informationsflut, die die Pflegekräfte brauchen, also die Information, die die Pflegekräfte brauchen, ist eigentlich im privaten Bereich nicht so, weil da wollen die Menschen sicher nicht, dass sämtliche Angehörigen oder Notrufzentralen andauernd sehen können, was sie da so machen. Sogar im Pflegeinstitut ist das abhängig von der Person. Also manche Personen finden es überhaupt nicht schlimm, dass der Pflegekraft sehen kann, was er oder sie macht. Bei Menschen, die, sagen wir mal, einen gewissen Grad von Demenz entwickeln, ist es für die Pflegekräfte wieder ganz, ganz wichtig, dass sie sehr viel Information haben, um auch sehen zu können, wie es geht. Und dieses setzen wir bereit. Diese Informationen stellen wir bereit. Aber das Schwierigste dabei ist, dass diese Systeme so viel Information sammeln, dass es für die Pflegekräfte gar nicht mehr möglich ist, um das auszuwerten. Und da, Entschuldigung, da müssen unsere Systeme das schon selber machen, dass die Pflegekräfte attendiert werden von hey, pass auf, in Zimmernummer ABC ist im Moment etwas nicht in Ordnung. Und diese Fähigkeit wird dann auch wieder in die private, im privaten Umfeld verwendet. Aber da wird dann nur, wenn in Zimmer ABC was nicht in Ordnung ist, eine Warnung abgesetzt zu einem Notrufdienst oder einen Angehörigen.
Ich finde es ja grundsätzlich sehr beeindruckend, dass selbst der Herzschlag durch die Matratze durch, an den quasi durch die Bettbeine, wo die Sensoren an den Füßen befestigt sind, dass dieser sogar auch getrackt werden kann.
Das ist ein ganz lustiges, ist ein sehr lustiges Phänomen, dass wir eigentlich benutzen wir das Bett selber als Teil der Sensorik. Wir haben da auch relativ ergiebige physikalische und mathematische Modelle aufgestellt, über wie funktioniert dieses System Mensch-Bett-Herz eigentlich. Wir haben auch Simulationen, also nicht nur Computersimulationen, aber wirkliche Simulationen gemacht. Und wir haben dabei festgestellt, dass es, wo unsere Mitbewerber alle versuchen, die Sensoren so nah wie möglich am Körper zu bringen, wir festgestellt haben und auch theoretisch unterbaut haben, dass je weiter weg wir die Sensoren bringen, je besser funktioniert das System. Und das hat sehr große Vorteile, weil unsere Mitbewerber haben alle Sensoren, die so nah am Körper sind, dass zum Beispiel die Platzierung der Sensoren ein Problem wird, dass man die Sensoren fühlen kann, dass die Sensoren hygienische Probleme mit sich bringen, dass die jedes Mal wieder neu aufgestellt werden müssen, wenn die Bettwäsche getauscht wird.
Ja, und dann ist man sich ganz bewusst, dass da eigentlich keine Normalsituation ist oder dass da ein Sensorik ist. Und das ist für sehr viele Menschen wie ein Stigma im Prinzip von, okay, hey, ich bin alleine oder ich brauche Hilfe oder ich brauche vielleicht Hilfe.
Also wir versuchen auch die Sensoren so unauffällig wie möglich zu machen. Also das ist bei den Bettmonitoren ist das jetzt so, also die Bettmonitore, die versuchen wir im, das kann heutzutage relativ einfach in die Gestaltung, auch in die Umgebung vom Pflegeheim zum Beispiel einzupassen. Wir haben sogar Versuche gemacht, um sie mit 3D-Druck in eine Holzoptik zu machen. Das ist dann, vielleicht wollen Menschen das, das wissen wir nicht. Die Raummonitore, das ist eigentlich dann eine nächste Stufe, eine Ausbaustufe von diesem System, die sehen mehr oder weniger aus wie einen Rauchmelder. Und da auch dort haben wir gedacht, ja, ein Rauchmelder ist ja akzeptiert von Menschen, das ist man gewöhnt. Und wir wollen unsere Raummonitore eigentlich gerade daneben hängen. Die tun dann aber wesentlich mehr als ein Rauchmelder. Rauchmelden können sie zwar auch, aber.
Ja. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen?
Ja, das ist so wie immer. Also es gibt irgendein Ereignis und man fängt darüber an nachzudenken, wird das, kann man darauf richtig reagieren oder hat man die richtigen Instrumente, um das Ereignis, um damit umzugehen. In diesem Fall war es meine eigene Mama. Die ist leider schon, auch damals war sie schon eine Weile alleine und sie hat einen voll ausgestatteten Notfallsystem neben dem Telefon, auch so ein Ding Wearable umhängen. Sie mag das Ding nicht, weil sie sagt, wenn ich das Ding umhabe, dann werde ich andauernd daran erinnern, dass ich alleine rumlaufe. Das ist nicht, was sie möchte. Und dabei haben wir gemerkt, dass diese Systeme eigentlich, wenn man sie braucht, gar nicht brauchbar sind. Und das ist nämlich, die älteren Menschen, die stürzen meist, und das war in ihr Fall auch, ist sie gestürzt und dabei direkt ohnmächtig geworden. Und ja, wenn man ohnmächtig ist, ist es relativ schwierig, um auf Knöpfe zu drücken. Und das hat sie dann auch nicht tun können. Und als sie dann wieder zu sich gekommen ist, dann hat sie gar nicht mehr daran gedacht, dass sie ein Notrufsystem hat. Das ist nämlich dann fangen auch Das hat Elise auch untersucht am Anfang vom Projekt. Dann fangen an, irgendwelche Notprogramme zu laufen bei Menschen in solche Stresssituationen. Und dann fällt man immer zurück auf Dinge, die man schon kennt. Und wenn man noch nie einen Notknopf gedrückt hat, wird dieser Notknopf in diesem Fall komplett ausgeblendet. Also das ist nicht mehr da. Na, dann haben wir natürlich gesucht von, ja, wenn das für ihr so ein Problem war, da gibt es zwei Fragen. Ist sie die Einzige, die das Problem hat? Und wie kann man das besser lösen? Na, dass sie nicht die Einzige ist, die das Problem hat, das wissen wir inzwischen. Da haben wir auch relativ viel demografische Themen angeschaut, Bevölkerungsentwicklung angeschaut. Im Moment sind in Europa etwa 13,5 Millionen Menschen in dieser Situation. Gibt es da eine andere Lösung? Nicht wirklich.
Wir haben es nicht gefunden.
Also wir haben es nicht gefunden, und wie ich sage immer, die letzte große Entwicklung, die in diesem Bereich stattgefunden hat, waren die Telefonie-Notrufsysteme, und das ist aus 1972. Vielleicht, es gibt inzwischen schon andere Systeme, mehrere Systeme, aber die sind sehr, oft sehr invasiv, oder Menschen müssen sich an gewisse Regeln halten, die werden vorprogrammiert, die sind starr, die passen sich nicht an die Menschen an. Und das sind natürlich alles Dinge, wenn man die Zielgruppe befragt, der sagt, ja, kann man dies, kann man das, kann man das, dann sagen die meisten Menschen, nein, ich will das System gar nicht merken. Und das ist das Schwierige. Also die Menschen wollen natürlich, so wie wir alle, ihr Leben leben, tun, was sie wollen. Aber wenn ein Ausnahme, ein Notfall auftritt, dann soll das System reagieren. Und das macht es unglaublich schwierig. Das ist ein unheimlich schwieriges technisches Problem, um das zu tun. Und wie Elise vorher schon erwähnt hat, Menschen sind nicht nur alle Einzelstücke, sie ändern sich auch noch andauernd. Und das bedeutet, sobald ich ein System programmiert habe, das einen Menschen abbildet, fängt es an, draußen zu regnen, und diese Herr oder Dame benimmt sich in diesem Moment ganz anders, und dann passt es schon wieder nicht. Also diese Systeme müssen sich andauernd anpassen. Und das ist die große Herausforderung an diese Technologie, um das zu machen.
Ja, also eigentlich, dass man ohne feste Voreinstellungen, und das sagen unsere Mitbewerber eigentlich, die sagen, okay, jemand muss zwischen die und die Zeit aufstehen, wenn das nicht passiert, ist da ein Alarm, oder man darf nur so lange über etwas tun. Das heißt, dass man zuerst schauen muss, von wie lange braucht jemand. Und was passiert, wenn die Person sich nicht an solche Regeln im Prinzip, und das sind eigentlich Voraussetzungen, haltet. Und das hat sehr viel Fehlalarme zur Folge.
Da ist da kommt ein ganz klassisch systemtechnisches Problem nach vorne. Und das ist, ein sinnvolles System zu bauen, muss das System sehr schnell reagieren. Also wir reden hier nicht über eine halbe Stunde, Stunde, das muss innerhalb Sekunden bis Minuten, muss das System reagieren. Und je schneller ich reagieren muss, je mehr Informationen brauche ich und je invasiver werden klassische Systeme. Und das haben wir versucht zu entkoppeln, durch zu sagen, nein, unsere Systeme haben eine statistische Motorik, die eigentlich diese Abweichungen sehr schnell feststellen kann, auch ohne dass der Mensch sich da bewusst irgendwie mit auseinandersetzen muss. Und das bringt auch diese Unterschied von Menschen und das selbstlernende Charakter, erlaubt es uns auch, um die Systeme vollständig unprogrammiert zu installieren. Also die Systeme, die haben eine gewisse Software, die haben eine komplexe Software in sich, aber die Mathematik, die darunter sitzt, die ist komplett leer und fängt direkt an zu lernen. Und gewisse Aspekte, zum Beispiel, was wir schon besprochen haben, den Herzschlag, ist ein Bettmonitor dermaßen regelmäßig, dass so ein System innerhalb weniger Minuten schon Ausnahmen erkennen kann. Langfristigere Themen, wie zum Beispiel, wie oft steht jemand auf und wann geht man ins Bett und wann ist man raus, das kann doch bis einige Wochen dauern, bis das System das vollständig modelliert hat. Die Systeme werden also immer schlauer, also je länger die lernen. Aber sie vergessen auch, und das ist ganz, ganz wichtig, weil Menschen sich andauernd ändern, müssen die Systeme, und das ist nicht klassisch für alle KI- oder AI-Systeme, also unsere Systeme vergessen. Wir nennen das, das sind Erosionsverfahren in die Daten, die wir da eingebaut haben, sodass, wenn jemand sein Verhalten ändert, dann läuft das System eigentlich etwas hinterher, aber wird das neue Normal relativ schnell eigentlich auch wieder als normal annehmen. Sagen, das ist okay, das ist jetzt meine Box, worin diese Person sich bewegt, hat sich leicht verschoben, aber ich kann immer noch damit umgehen.
Ja, sehr, sehr spannend. Und trotz dieser ganzen komplexen Situation seid ihr das Thema mit großer Leidenschaft angegangen. Und zwar eigentlich, ja, 2015 habt ihr damit so richtig gestartet und euch auch Unterstützung eigentlich genau hier in diesem Raum gesucht. Da habt ihr wahrscheinlich beim Beirat bei uns im Bild gebitscht. Wie war die Unterstützung damals? Wie war die Situation? Wie ist es euch gegangen?
Es ist uns sehr gut gegangen und wie ihr vorher schon gehört habt, es ist ein technisch sehr komplexes System. Und so ein intelligentes und selbstlernendes System braucht wirklich einen riesen Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Und das kann man nicht in ein Jahr, kann man das nicht schaffen. Das heißt, man muss das planen über mehrere Jahre. Man kann das auch nicht selber finanziell bekostigen. Das heißt, dass in die Zeit, dass wir beim Bild waren, haben wir eigentlich uns fokussiert auf das Beantragen von FFG-Basisprogrammförderungen und ein KWF-Anschlussförderung und natürlich das am allerwichtigsten, nehmen das Finanzielle, ist natürlich, wir haben uns ein Konsortium aufgebaut. Im Prinzip haben wir über sehr viele Teile von der Welt haben wir ein großes Netzwerk, aber wie vorher schon gesagt, wir waren seit 2012 erst in Österreich und das Bild hat uns sehr gut geholfen, um unser Netzwerk auszubreiten. Und das heißt, einerseits ist das das akademische Netzwerk und ich spreche dann über Fachhochschule, der AU und das sind auch Technologiefirmen. Aber was auch sehr wichtig ist, unsere Pflegepartner. Unser Konsortium, wie ihr schon gehört habt, wir sind sehr technisch ausgelegt. Wir wussten relativ wenig von der Pflege. Das Einzige, was wir kannten, war eigentlich von unseren Eltern und Umfeld. Und unsere Pflegepartner haben uns extrem geholfen mit der Weiterentwicklung und Feedback während die ganze Entwicklung.
Ja, also wir haben die Kenntnisse der Fachhochschule. Es gibt also eine sehr aktive Gruppe mit ein sehr großes, man nennt es Living Lab, aber auch ein lokales Labor hier in Klagenfurt an der Fachhochschule. Die haben uns mit ihrer Erfahrung sehr unterstützt, sicher am Anfang, weil, wie Elis schon gesagt hat, also unsere Erfahrung war mit Maschinenbau und komplexe Systeme, aber nicht so sehr mit alleinwohnende Opas und Omas. Also das war überhaupt nicht unsere Stärke. Und es ist auch bei solchen Projekten ist es ganz wichtig, zuzugeben, was man nicht weiß. Und diese Löcher muss man füllen. Also was man selber nicht kann, nicht weiß oder nicht will, dafür muss man Partner suchen. Und das gilt für große Firmen, das gilt aber auch für Startups genauso. Und wir haben diese Zugänge hier bei der Fachhochschule und bei der Universität nebenan gefunden. Dabei haben wir durch die Kontakte mit die Fachhochschule und die Universität auch alle, bis auf einen von alle unsere Mitarbeiter gefunden. Also wir haben, unsere Mitarbeiter sind eigentlich über die Professoren der Institute zu uns gekommen. Meist mit Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und zwei Doktorarbeiten und die sind dann auch alle geblieben.
Ein gutes Zeichen.
Das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt aber auch, dass es eine der Probleme, die man als Startup hat. Also sicher in so einer Hightech-Umgebung. Wir können als Startup natürlich nicht konkurrieren mit großen Firmen, wenn es um Personal geht. Und man muss das Personal anders gewinnen. Und irgendwelche Annoncen setzen über Jobplattformen und so weiter bringt überhaupt nichts. Aber wir haben gelernt, dass dieser Zugang über Diplomarbeiten ein sehr guter Zugang ist. Und das ist von beiden Seiten sehr gut. Man kann sich mal kennenlernen und danach kann man entscheiden, was man weitermacht. Und ja, die zweite Kategorie, die für uns unheimlich wichtig sind, sind die lokale Pflegeheime, die sehr, sehr intensiv mit uns zusammengearbeitet haben. Das ist sowohl hier in Klagenfurt die Diakonie de la Tour, also wir können die Menschen nicht genug danken, und in Möllbrücke im Drautal das Tageszentrum Möllbrücke. Und wir haben hier in Klagenfurt schon zwei wunderbare ältere Menschen, die schon seit 2019 jetzt für uns andauernd Daten sammeln. Sie sind sehr mit uns Projekt dabei, sind wunderbare Menschen. Und das, weil wir in diese Phasen vom Projekt, also in diese Entwicklungsphase, doch noch sehr viel Informationen über die Menschen gesammelt haben, sage ich immer, wir haben von diesen Menschen seit in etwa Mai 2019 jeden Herzschlag haben wir registriert. Und die stehen bei uns im Datenbank und wir können jeden Herzschlag wieder zurückfinden über diese Periode. Es ist eine riesen Datenmenge, die wir dann gebraucht haben, um mit Hilfe von unseren Statistikern die Modelle zu entwickeln. Also die Modelle, die eigentlich diese Daten auswerten, und wir haben die also mit diese Echtzeitdaten von diesen Menschen dann auch erprobt, getestet und dann geschaut, ja, was kommt denn eigentlich dabei raus? Und wir haben darüber sehr, sehr viel gelernt. Was auch sehr wichtig ist, worüber wir auch nichts wussten, ist natürlich die Pflege selber. Und auch die Informationen der Pflegekräfte ist sehr, sehr wichtig. Also wie können wir Daten zum Beispiel darstellen? Das ist eine der Herausforderungen, die wir am Anfang gar nicht angedacht hatten. Ja, wenn ich jetzt ein sehr, sehr komplexes System mache, wie kann ein Pflegekraft damit überhaupt was anfangen? Also ein Pflegekraft kann nicht einfach hingehen und irgendwelche Grafiken anschauen oder überladene Bildschirme. Dafür haben die Menschen überhaupt keine Zeit. Also, und die Daten müssen eigentlich so einfach wie möglich am Ende dastehen. Egal wie komplex das und wie viele Daten das sind und was für Daten das sind, am Ende möchte ein Pflegekraft nur wissen, muss ich da jetzt Unterstützung bieten oder nicht. Mhm. Und wie man das jetzt darstellt, ist eine direkte Zusammenarbeit mit über Fachhochschule und diese Teams von Pflegekräften bei die Institute, die uns ganz klar gesagt haben, als wir Beispiele gegeben haben, man kann es so machen, man kann es so machen. Ja, meist haben sie gesagt, na, das ist nichts, aber das gefällt uns. Und das waren die einfachsten Darstellungen, die einfachsten und leicht zu interpretierende Daten, die natürlich technisch am schwierigsten sind, um die überhaupt herzuzaubern.
Das ist eigentlich ein Ampelsystem. Sie wollen eigentlich, es ist grün, alles okay, orange, man muss es im Auge behalten, und grün, rot, ein Alarm, man muss unbedingt jetzt gleich nachschauen. Und ich möchte noch ganz schnell einhaken auf, was Bart gesagt hat. Die Daten, die wir vorher gesammelt haben, bei den Pilots haben wir gebraucht, wie Bart schon gesagt hat, um die Modelle aufzubauen. Bei den Systemen, die jetzt im Markt kommen, werden die Daten nicht mehr so gesammelt. So, das ist schon ganz wichtig.
Das ist ein wichtiges Aspekt. Also bei uns, wo von eigentlich momentan es üblich ist, dass sämtliche Daten über Internets oder was auch immer zu irgendwelche Clouds fliegen und dort vor immer für jeder verfügbar sind, leben bei uns die Daten ziemlich genau 10 Millisekunden und sind danach weg. Bei uns lebt die Statistik und die Mathematik, und die wird andauernd mit Daten gefüttert, aber die eigentliche Daten, wann steht jemand auf, wann hat jemand geatmet, wie sah der Herzschlag aus, dass diese Informationen lebt nur einige Millisekunden und ist dann eben die Modelle verarbeitet, beurteilt und schon wieder gelöscht worden. Also es ist ganz anders, als was andere Menschen machen.
Deswegen haben wir auch so lange Pilot-Perioden gehabt, weil anders kann man das nicht genügend testen.
Sehr, sehr interessant. Aber dann habt ihr ja schon ein bisschen meiner Frage vorweggegriffen, weil ich habe mir im Vorfeld euren Businessplan mal angeschaut und da muss ich sagen, der war sehr, sehr gut fundiert und ausführlich. Also das sieht man nicht aller Tage. Also Kompliment da nochmal. Aber wenn man sich trotzdem nochmal so ein bisschen zurückbesinnt, ihr habt es ja eh schon angesprochen, das heißt, ihr seid im Bildgründerzentrum angekommen, der Bayreuth bzw. das Bildgründerzentrum konnte euch dann durch Partnerschaften beispielsweise weiterhelfen. Inwiefern musstet ihr denn dann euren ursprünglichen Plan oder eure ursprünglichen Vorhaben dann doch nochmal revidieren und habt dann festgestellt, okay, das dauert jetzt dann doch viel, viel länger, als wir es uns ursprünglich vorgenommen haben?
Da gibt es zwei Aspekte. Also das erste ist das Entwickeln der Technologie. Da haben wir ein paar Dinge etwas unterschätzt, also für wahr angenommen, wo wir am Ende feststellen müssten, dass das war nicht so. Etwas ganz anderes, was ich denke, was sehr wichtig ist, was wir im Ursprungsplan überhaupt nicht vorgesehen hatten. Also wir waren im Ursprungsplan eigentlich nur auf diese private Anwendung. Also das kommt ja auch von der Fall, was wir beschrieben haben, eine alleinwohnende ältere Mensch in eine glückliche Umgebung kriegt irgendein Vorfall. Das wollen wir abfangen. Das war unser Businessplan. Dafür haben wir mit dieses Konsortium, was wir in dieses Bild aufgebaut haben und nachher erweitert haben, wir haben davon, vor Corona ging das ja noch, haben wir einen Punkt gemacht. Wir haben uns jedes Jahr mal hier in Kärnten getroffen mit der ganzen Gruppe. Dann haben wir festgestellt, ja, mit diesen Raummonitoren und so weiter, das geht alles relativ gut, also das kriegen wir hin, kein Problem. Aber wir haben ein Problem während der Nacht, also wir können die Menschen nachts nicht überwachen. Da haben wir mit der Fachhochschule eine Diplomarbeit gemacht, wie kann man nachts auf eine günstige Art und Weise oder nicht invasive Art und Weise eine Person im Auge behalten. Wir dachten eher, das war so nebensächlich und dann haben wir das aber gezeigt und das war eigentlich für uns ein Show and Tell, so auf so ein Projektmeeting, das ist lustig. Wir haben also in die Ecke ein Bett hingestellt, ein paar Sensoren runter, ein Beamer dran gehängt, dann haben wir Menschen eingeladen, leg dich mal aufs Bett und innerhalb weniger Sekunden ist das EKG mehr oder weniger von dieser Person auf dem Beamer auf der Wand projiziert worden. Dann haben unsere Pflegeprojektpartner die haben gesagt, wenn ihr das könnt, dann haben wir einen riesen anderen Markt, die wir angehen sollten. Und das ist dann dieser ganze institutionelle Markt für Pflegeheime, wo wir am Anfang, das haben wir im Ursprungsbusinessplan überhaupt nicht mitgenommen. Wir haben zwar irgendwo eine Zahl hingeschmissen, worauf steht, ja, es sind auch nochmal 2,8 oder 3 Millionen Menschen in Pflegeheime. Aber wir haben gesagt, das rechnen wir gar nicht mit. Und genau dort haben wir uns als ändern müssen. Und das ist dann ein Vorteil von einem Startup, wo man sagen kann, naja, okay, unsere Hauptrichtung bleibt so, wie es ist, aber wir machen diese Nebenstraße auf und wir entwickeln das als erste, prioritär. Auch weil es technisch besser beherrschbar ist und in einen Markt hineingeht, die besser zugänglich ist. Also es hat viele Vorteile, das zu tun. Und das hat natürlich schon als Nachteil, dass man als sowieso schon unterbesetzte Startup nochmal ein Standbein dazu macht, die man auch nochmal entwickeln muss. Und das haben wir im Businessplan komplett angepasst. Na, diese ganze Entwicklung, da haben wir Partner für gesucht in ganz Europa, also angefangen in Holland, wir hatten Partner in Dänemark, wir hatten Partner in Italien übrigens auch durch Bild. Und wir wollten unser Pflegemarkt eigentlich angehen, durch auf alle diese Länder gleichzeitig mal anzugehen. Na, dann kam Corona und ist das vollständig verschwunden. Auch das ist wieder ein Nachteil, aber man kann es wieder relativ schnell zum Vorteil umwandeln, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich zuerst hier in Kärnten und in Österreich unsere Systeme installieren. Das ist für uns einfacher, aber gibt uns auch einen, am Ende denken wir, einen besseren Marktzugang, wenn wir es so machen. Also statt, sage ich mal, punktweise in Europa ein paar Systeme zu haben, ist es, denken wir, jetzt besser, um zu versuchen, in Kärnten viele Systeme zu haben und in den Rest von Europa kann warten. Also wir machen es erstmal hier. Also so haben sich im Vergleich zum Ursprungs-Businessplan sehr viele Dinge eigentlich doch geändert, obwohl unser Hauptforschungsthema,
Ziel ist noch gleich.
Das Ziel bleibt. Also wir sind jetzt in die letzten Monate des Forschungsprojekts, um dieses Ziel dann auch zu erreichen. Wir haben aber die ganzen Sachen zwischendurch gemacht mit dem Ziel, um schneller in einen wahrscheinlich einfacher zugänglichen Markt eintreten zu können. Am Ende kommt es darauf hinaus, wir können durch diese Business-to-Business-Markt von den Pflegeanbietern, also Pflegeheime, kommen wir als Startup hoffentlich schneller zum Umsatz. Und das wird in einem privaten Markt, ist das ein sehr langwieriges Prozess. Also darum haben wir das umgestellt.
Ja, so Startup-Journeys, dann doch eher keine Autobahn, sondern eher Bergstraße mit vielen uneinsichtigen Kurven, wie sich es weiterentwickelt. Und das waren jetzt schon einige Herausforderungen, aber hat es noch andere konkrete Herausforderungen bei euch gegeben beim Aufbau eures Unternehmens, eures Startups?
Also als größte Herausforderung für dieses Projekt sehen wir die Finanzierung, und das war von Anfang an so. Sogar in unserem ersten Bildvorschlag haben wir schon dargestellt, dass wir das selber nicht zahlen konnten. Also wir müssten da Unterstützung dazu holen. Und Bild, die Zeit in Bild hat uns gezeigt, dass auch im europäischen Umfeld die Unterstützungsmöglichkeiten in Österreich sehr gut geregelt sind. Die Periode, die wir bei Bild waren, hat zum Ergebnis geführt, dass wir ein FFG-Basisprogramm erreicht haben, inklusive die KWF-Anschlussforderungen für das Projekt Detect und Connect. Dieses Projekt ist sehr stark, sehr technisch lastig, es ist sehr grundlagenlastig, das geht in Richtung Medizintechnik, es geht in Richtung soziales Umfeld für diese Technologie, natürlich auch die technologische und mathematische Entwicklung. Als wir dann uns stärker konzentriert haben, auch auf die Bettmonitore und die Pflegeunterstützung, haben wir ein Projekt definiert für ein AWS Pre-Seed-Förderprogramm, und auch dieses haben wir in 2020 bekommen. Das FFG-Programm, das läuft jetzt langsam aus. Das AWS-Programm sitzen wir eigentlich im Moment mittendrin. Und das AWS-Programm hat zum Ziel, ein Produkt in den Markt zu setzen, also Produktentwicklung und auch die Vermarktung des Produkts. Und da sind wir jetzt mittendrin. Und im Rahmen von diesem Projekt haben wir dann jetzt auch unsere Product Launch gemacht, mit wo wir zu einem größeren Publikum die Bettmonitore und die Möglichkeiten der Systeme schon mal dargestellt haben.
Das war ja alles in allem ein sehr zeitintensiver Prozess, beziehungsweise da ist ja dann doch schon so sehr viel Zeit ins Land gegangen. Wo wusstet ihr denn für euch, okay, das passt jetzt so, jetzt können wir auf den Markt damit?
Aus der Systementwicklung wissen wir, dass man eigentlich nie ganz fertig ist mit Entwickeln und dass da immer zusätzliche Features, die man hinzufügen könnte, da sind. Aber die zunehmende Mangel an Pflegefachkräften und die Nachfrage von unseren Konsortienpartnern hat uns dazu bewogen, um jetzt auf den Markt zu gehen.
Die Antwort auf diese Frage, wann, ist nämlich eine unglaublich schwierige Frage. Die Antwort ist, das wissen wir nicht. Das ist nämlich immer so. Du weißt, es gibt keinen richtigen Moment, um auf den Markt zu gehen. Du bist immer zu früh oder immer zu spät. Und darum ist die Frage so schwierig. Mhm. Und das am Ende ist die einzige ehrliche Antwort auf diese Frage, ist, man wird dazu gezwungen. Mhm. Man muss, man hat keine Wahl mehr. Also das Geld läuft aus, die Investoren werden lästig und so weiter und so weiter. Also darum ist die Frage unglaublich schwierig zu beantworten. Mhm. Ich denke schon, dass das ein für Startups ganz wichtig ist zu wissen, dass man, wenn du etwas Neues machst, ja, es gibt Produkte, die kann man direkt auf den Markt schmeißen. Wenn man aber komplett grundlegend andere Dinge macht, dann ist es, es bleibt immer ein sehr heikles Unterfangen, um ein hochtechnologisches Produkt auf den Markt zu setzen. Und wann ist dafür der richtige Zeitpunkt? Ja. Sehr schwierig festzustellen. Und das sind meist sind das, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen, die dich dazu zwingen, das zu machen. Mhm. Natürlich kann man, wie Elise auch gesagt hat, bis in alle Ewigkeit weiterentwickeln. Darum geht es gar nicht. Also Ideen gibt es genug, man kann immer weiterentwickeln. Aber irgendwann geht jede Firma die Puste aus und muss einfach ein Produkt her.
Und jetzt mal überspitzt gefragt, dann hättet ihr wohl gerne noch ein bisschen weiterentwickelt?
Unser Ansatz zu diesen Weiterentwicklungen ist, ich habe das versucht immer einzubauen in modulare Systeme, dass man eigentlich nicht mehr an komplette Systeme entwickelt, sondern nur an einzelne Module und Funktionen von so einem System. Und das ist dieses System jetzt eigentlich auch. Also wir haben ein Bettmonitor, ja, die kann man zu Hause einsetzen. Die Bettmonitor kann man erweitern mit Raummonitor, um ein Wohn- und Lebensraumbeobachtungssystem aufzubauen. Derselbe Bettmonitor geht aber mit einer kompletten Infrastruktur in die Pflegeheime hinein. Es sind alles Module und man kann auf jedes Modul einzeln kann man neue Features einbauen, neue Entwicklungen oder neue Module hinzufügen. Und so muss man dann irgendwann einen Modulbaukasten zusammen haben, wo man dann sagt, ah ja, das wird jetzt einen Mehrwert für einen Kunde haben und dann kann man sagen, jetzt habe ich ein Produkt. Mhm. Und diese Modularität ist dann auch, hat daneben noch das Riesenvorteil für unsere potenziellen Kunden in die Pflege, dass wir nur Infrastruktur und einzelne Betten ausstatten können, wo man sich dann sukzessive über die Zeit das ganze Pflegeheim ausstatten kann. Also wir können auch damit die Investitionen für unsere Kunden, sagen wir mal, gestaffelt aufsetzen, um solche Systeme in ein Pflegeheim reinzubringen. Also Modularität hat immer Vorteile, um das so zu machen.
Es gab ja dann echt sehr viele Meilensteine, die ihr da zu verbuchen habt, von Förderungen über die ganze Forschungs- und Entwicklungsarbeit. So war es dann aber 2020 Zeit, wirklich eine GmbH zu gründen, was ja auch Voraussetzung für die AWS Pre-Seed-Förderung war. Und jetzt im September gab es den ersten Produktlaunch von Pieces auf der E-Government-Konferenz in Villach. Ein großer Meilenstein wieder. Aber wie geht's weiter bei Pieces?
Da wir individuelle Assistenzsysteme anbieten, die maßgeschneidert für unsere Kunden sind, werden wir die Bettmonitore in Direktvertrieb anbieten. Das heißt, die modularen Systembausteine lassen es zu, dass unser Produkt auf die Wünsche und Gegebenheiten, so die Infrastruktur von unseren Kunden angepasst werden kann.
Ja, das heißt, bei euch steht hier wirklich eine intensive Zeit mit Absatz quasi vor der Tür. Und da ihr einfach schon so viel erlebt habt jetzt in eurer Startup-Journey, wäre es wirklich super, wenn ihr noch ein paar Tipps habt für die Startups, die jetzt zuhören oder gründungsinteressierte Personen. Welche Fehler sollen sie denn nicht machen, die ihr vielleicht gemacht habt?
Lass mir mal nachdenken. Ich denke, da ist so ein Thema und das hat zu tun mit De Minimis-Förderung. Es ist nicht immer deutlich im Startup-Szene, im Förderlandschaft, wann eine Förderung oder eine Dienstleistung wirklich unter die De Minimis-Regelung fällt. Und da kann ich eigentlich auch gleich schon ein Beispiel davon geben. Wenn man so eine Förderung beantragt, kostet das natürlich Zeit, um den Antrag aufzustellen und alle Unterlagen vorzubereiten. Und wenn man dann nachhinein, wenn man dann die Zusage bekommen hat, dass man es bekommen kann, und dann erst nach vorne kommt, dass es eine De Minimis-Förderung ist, ist manchmal wirklich sehr unerwartet. Und das ist auch mit Dienstleistungen. Und wenn ich ein Beispiel geben darf, wir hatten damals schon unsere Zusage für unser AWS Pre-Seed bekommen und auch das Go-to-Market-Programm von euch beantragt, um mitzumachen. Das haben wir auch in all unsere Pläne haben wir das mitgenommen, auch die Fördergeber weitergegeben. Und erst nachhinein ist sehr deutlich geworden, auch bei euch war das nicht deutlich, dass es eine De Minimis-Regelung ist und das heißt, wir konnten nicht mitmachen. Mhm. Und das ist schon sehr oft, das ist auch mit Dienstleistungen von der WKO, das ist wirklich etwas, was besser in Karte gestellt setzen sollte, weil es ist, wie schon gesagt, es kostet sehr viel Zeit, Aufwand, um so einen Antrag vorzubereiten. Und hätten wir das gewusst, hätten wir uns schon einige Zeit sparen können.
Das sind wir ganz bei dir. Das ist auch, glaube ich, bei uns ein großes Thema. Immer wieder die De Minimis-Regelung. Wir bemühen uns da auch sehr stark darum, das jetzt wirklich klar darzustellen.
Ja, und darum habe ich eigentlich als Tipp, frag vorher 3, 4, 5 Mal, weil das habe ich jetzt am Ende auch immer getan. Und meistens kam dann nach vorne, es ist doch De Minimis.
Ja. Ein sehr wichtiger Tipp, ja.
Ja, also nachdem wir jetzt viele positive Dinge gehört haben, war es jetzt auch mal wichtig, die Learnings von dir zu hören, Elise. Und das schlägt ja auch gleichzeitig die Brücke zu unserer Fuck-Up-Story. Und da hatten wir euch ja gebeten, dass ihr für uns eine mitbringt. Und ja, wir lehnen uns zurück, hören zu und wir sind gespannt.
Also unser Fuck-Up-Story ist, und das ist schon, weil ich das beantworte, leider wieder technisch. Da passieren nun mal die meisten Fuck-Ups. Also wir haben natürlich einen Teil unserer Entwicklung unterschätzt, aber das ist nicht alles. Also wir haben auch einen Teil für wahr angenommen. Also wir haben einfach gesagt, oh ja, das wird ja wohl irgendwie klappen. In unser Beispiel, was wir gerne euch erwähnen wollen, das wir gerne euch zeigen wollen, ist eigentlich die, wir sind davon ausgegangen, dass unsere Systeme in die Pflegeheime eingebaut werden können. Die brauchen ja irgendeine Kommunikationsinfrastruktur. Wir sind am Anfang davon ausgegangen, naja, alle Pflegeheime haben WLAN. Und wenn man die Leute fragt, dann sagen sie auch, ja, ja, das haben wir alle. Wir haben das also mal für wahr angenommen. Das war Fehler Nummer 1. Als wir dann in die Einrichtungen eingekommen sind, dann haben die tatsächlich die meisten WLAN gehabt, aber gerade beim Eingang ein bisschen, wenn man gerade richtig mit dem Handy gestanden ist, hat das WLAN dann auch nochmal funktioniert. Aber in die eigentlichen Zimmern und die zuverlässige Verbindung war nicht da. Dann haben wir Fehler Nummer 2 gemacht und gesagt, ach ja, dann kaufen wir doch uns einen WLAN-Infrastruktur. Das kann ja nicht so teuer sein. Also wir haben wieder gedacht, wir können die Technologie kaufen. Das haben wir versucht. Wir haben Meshing-Netzwerk-WLAN-Systeme beschafft, eingebaut bei unseren Pilotpartner und die haben fürchterlich versagt. Also das hat uns alles zusammen doch relativ viel Geld, aber vor allen Dingen sehr, sehr viel Aufwand gekostet, weil wir haben natürlich die gesamte WLAN-Systeme gebaut, die Software dafür gemacht, also die alles fertiggestellt, um dann nachher festzustellen, das kann ja nicht funktionieren. Weil WLAN ist eigentlich für Gebäuden eine denkbar ungeeignete Technologie und kostet, um es in Großgebäuden einzubauen, sehr viel mehr, als wir eigentlich für unseren Gesamtpreis fürs System gedacht hatten. Also 2 Fehler. Wir haben gedacht, es wird es ja wohl geben. Und wenn es das nicht gibt, dann kaufen wir das einfach. Na, das beide hat nicht funktioniert. Na, was ist jetzt da die... das ist natürlich als Startup ein richtiges Problem. Aber dann muss man auch sich wieder als Startup irgendwann, und das macht man normalerweise immer zu spät, muss man sagen, ah ja, das, was die anderen tut, funktioniert nicht. Wir müssen da was anderes rangehen. Und das haben wir jetzt gemacht. Also wir haben jetzt in die letzten Monate eine komplett neue Kommunikationstechnologie, die in Großgebäuden funktioniert, entwickelt. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Das hat ja mit Pflegesysteme und Statistik überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist schlicht und einfache Netzwerktechnologie. Also einfach ist es nicht. Aber wir haben jetzt eine Technologie, die für unsere Systeme ganze Gebäude oder sogar Quartiere abdeckt. Diese Systeme sind dermaßen günstig im Vergleich zu klassischen WLAN-Systemen, dass wir daraus jetzt einen sehr starken USP gemacht haben. Weil statt jetzt hinzugehen und wir müssen mit sehr viel Aufwand und Bekabelung einen WLAN-System in einem Gebäude installieren, setzen wir einen winzig kleinen routerartige Technologie irgendwo im Gebäude hin und das ganze Gebäude ist für unser System vorbereitet. Die ganze Infrastruktur ist da. Und das passt eigentlich auch wieder mit unserer Philosophie, dass wir nicht invasiv sein wollen. Wir wollen eigentlich das System hinstellen, Stecker in die Steckdose und weglaufen. Und dann soll es funktionieren. Also die Lehre daraus ist, nimm nie an, dass es irgendwas schon klappen wird. Das wird es nie. Nimm auch nie an, dass das, was du brauchst, irgendwo beschaffbar ist. Außer du hast es schon, ist es das nicht. Und die dritte Lehre ist, wenn alles auf die Nase geht, sei kreativ und finde eine bessere Lösung, weil am Ende hast du für dich selber und für deine eigenen Produkte eine bessere Lösung für deine Kunden gemacht.
Bestes Paradebeispiel, wie man auf Probleme reagiert und flexibel bleibt und dann eben auch noch ein USP daraus herausarbeitet. Ne? Also wunderbar. Respekt, ja. Ja, das heißt auch jetzt, dass wir mit unserem Podcast an unserem zum Ende gekommen sind. Wir werden natürlich Pieces, also auch den Bettmonitor in unseren Shownotes verlinken und auch sonst wie gehabt uns selber nochmal verlinken. Und ja, wir freuen uns, liebe ZuhörerInnen, dass Sie dabei waren, und wenn es noch irgendein Feedback gibt, dann können Sie uns natürlich kontaktieren auf allen gängigen Plattformen oder eben unter podcast@bild.or.at. Sandra, ja. Hast du noch was zu sagen?
Nein, eigentlich nur mehr großes Dankeschön an Bart und Elise, dass ihr dabei wart. Danke, liebe ZuhörerInnen, dass ihr wieder zugehört habt, und ja, bis bald.
Bis bald.
Wir bedanken uns.
Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.